Hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde in der Live-Sendung am Freitag, den 19. September von 18 Uhr bis 19 Uhr oder in den Wiederholungen am Sonntag, den 21. September von 9 Uhr bis 10 Uhr oder am Montag, den 29. September von 7 Uhr bis 8 Uhr. Am Mikrofon und den Reglern begrüßt euch Timo Piontek und zwar habe ich heute wieder neue Studiogäste am heutigen Freitagabend für euch und zwar sind es die Martin Bonhoeffer-Häuser. Da sind vier Personen heute da und wer das im Einzelnen ist, das werden wir gleich nach den ersten zwei Liedern erfahren. Aber jetzt erstmal hallo ihr vier.
Hallo.
Hallo.
Die Lokalrunde am Freitagabend auf der Wüstenwelle 96,6 MHz. Heute sind die Martin Bonhoeffer zu Gast. Wer ist denn im Einzelnen heute da?
Ja, nicht die Martin Bonhoeffer sind zu Gast, sondern die Martin Bonhoeffer Häuser sind zu Gast. Und ich bin Matthias Hamberger, ich bin Gesamtleiter der Einrichtung und Vorstand des Vereins. Vielleicht so viel erstmal.
Ich bin der Daniel, ich wohne jetzt schon seit 2 Jahren in der Jugendwohngruppe, direkt in der Einrichtung der Martin Bonhoeffer Häuser. Und ja.
Ich bin die Ruth. Ich habe auch mehrere Jahre in der Wohngruppe gewohnt, war dann im betreuten Jugendwohnen bei den Martin-Bonhoeffer-Häusern und lebe jetzt für mich alleine und beginne Studium Soziale Arbeit.
Und Uli Siefert, ich arbeite im Team JUMP der Martin-Bonhoeffer-Häuser, junge Menschen begleiten und beraten und das heißt im Endeffekt, wir betreuen Jugendliche im Rahmen des betreuten Jugendwohnens.
Und wer ist eigentlich Martin Bonhoeffer?
Martin Bonhoeffer, darf man nicht verwechseln mit dem Dietrich Bonhoeffer, das ist der bekannte Theologe, der ja in der Nazizeit zu Tode kam. Da gibt es aber verwandtschaftliche Verhältnisse, nämlich der Martin war der Neffe von Dietrich Bonhoeffer, also sozusagen sein Vater war der Bruder von Dietrich Bonhoeffer. Martin hatte aber wenig am Hut so mit der Kirche und mit diesen ganzen Glaubensfragen. Ihm ging es, glaube ich, eher um die Menschen und er war quasi, und daher kommt der Name auch für die Einrichtung, er war der erste Einrichtungsleiter in den 70er Jahren, kam 76 von Berlin nach Tübingen und hat die Arbeit, die wir heute machen, damals eben aufgebaut. Damals war der Verein noch klein und fein, 2, 3 Wohngruppen gab es damals, die wirtschaftlich ziemlich am Boden lagen und es gab einiges zu tun und einiges zu machen und er hatte vor allem Ideen. Das drückt sich in dem Namen aus, eine gute Form von Heimerziehung in Deutschland auch voranzubringen. Und das hat er hier in Tübingen exemplarisch gut gestartet.
Wann war das dann?
Er kam, der Verein, Tübinger Verein für Sozialtherapie, so heißen wir offiziell im Vereinsregister, den gibt es jetzt seit genau 40 Jahren. Wir feiern dieses Jahr unser 40-jähriges Vereinsjubiläum, 74 gegründet. Damals quasi gegründet aus einer Initiative von Studenten und Praktikanten an der Klinik, an der Hochschule, die gesagt haben, Jugendliche, die brauchen nicht nur eine Begleitung, eine Therapie im Krankenhaus, sondern die brauchen vor allem auch Alltag und Erfahrung auch des gemeinsamen Lebens. Und die haben diese Wohnprojekte damals gegründet. Und der Martin kam dann von Berlin 76 nach Tübingen und hat die ersten Wohnprojekte begleitet und dann weitere Ideen umgesetzt, nämlich das betreute Jugendwohnen, was es damals so im Gesetz noch gar nicht gab, als Nachsorge mit entwickelt und auch gestartet mit ersten Jugendlichen, die aus den Wohngruppen rausgewachsen sind und wo einfach klar war, die brauchen noch mehr. Hat er experimentiert und ein zweites Angebot wurde in den Jahren entwickelt, nämlich die Arbeit mit sogenannten Profi-Pflegefamilien, Erziehungsstellen. Damals sind dann auch einzelne Mitarbeiter mit Jugendlichen ausgezogen, haben die mit nach Hause genommen, weil klar ist, die brauchen auch ein Stück weit noch mehr Familie und mehr einen überschaubaren Rahmen. Das waren die Anfänge damals.
Und wie hat sich das Ganze dann so entwickelt?
Entwickelt hat sich das dann, wenn man 40 Jahre zurückguckt, relativ dynamisch und vielleicht auch immer entsprechend, wie die zeitlichen Entwicklungen in der Geschichte auch so waren. Die 70er Jahre, das waren eher die Reformjahre, Aufbruch, neue Angebote entwickeln. Dann waren die 80er Jahre, da wurden viele Angebote etabliert. Da ging es viel um Rahmenbedingungen sichern, Finanzierung auch gewährleisten, weil für so eine Arbeit braucht man auch Geld. Das kostet quasi, Personal kostet Geld, die Häuser, die Versorgung der Jugendlichen kostet Geld. Und dann gab es über viele Jahre eine sehr, sehr neue Entwicklung, nämlich ganz viele neue Angebote wurden aufgebaut, Mitte der 80er, Mitte der 90er Jahre, ambulante Hilfen, Hilfen quasi, die aufsuchend waren, in Familien gingen, an Schulen auch, an den Lebensorten, wo Kinder leben, Unterstützung angeboten wurde. Und heute ist die Einrichtung nach 40 Jahren, ich würde mal sagen, ein mittelständisches Unternehmen. Es arbeiten 130 Menschen in der Einrichtung, in Verwaltung, in Pädagogik, in Therapie, Hauswirtschaft. Und wir begleiten und betreuen so übers Jahr gesehen immer so zwischen 350 Kinder, Jugendliche, Familien in ganz unterschiedlichen Formen. Wohngruppen, Pflegefamilien, Tagesgruppen, Einzelbetreuung, betreutes Jugendwohnen. Das ist eine staatliche Zahl.
Wie viele haben dann schon in den Häusern gewohnt über die Jahre hinweg?
Oh, das kann ich jetzt gar nicht so nachrechnen. Müssen wir mal tun und ein bisschen in den Archiven und in den Kellern nachstöbern. Aber wenn man so rechnet, dass wir haben jetzt gerade 32 Jugendliche, die allein in den Wohngruppen auch Platz finden können. Und die sind dann durchschnittlich ein oder zwei Jahre da, dann mal hochrechnet über 40 Jahre, dann gibt es eine staatliche Zahl. Aber ich kann das eigentlich gar nicht so rechnen. Aber bestimmt 1000, 2000 verschiedene Kinder und Jugendliche.
Und wie kommt es dann dazu, dass die Jugendlichen in den Häusern wohnen?
Das kommt daher, dass in Familien, auch hier in Deutschland, manchmal es zu erheblichen Schwierigkeiten kommt, zu Belastungen, sei es aufgrund äußerer Not, Armut, Sorge, Gewalterfahrung, sodass die Erziehung von den Kindern und die Entwicklung von den Kindern in den Familien nicht ausreichend und nicht gut gewährleistet ist. Und dann kommt irgendwann das Jugendamt ins Spiel und sozusagen prüft mit den Eltern oder mit den Kindern, mit den Jugendlichen gemeinsam, gibt es nicht eine gute Alternative und einen Ort, wo die Kinder oder Jugendlichen für kürzere Zeit, manchmal auch für längere Zeit, sich gut entwickeln können.
Wie kommt es dann, dass man in dem Bereich arbeitend möchte?
Oh je, das muss man vielleicht eher den Kollegen fragen, der Uli Sievert.
Oh, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe. Bei mir war es der Zivildienst. Ich habe damals mit Menschen mit geistiger Behinderung gearbeitet. Das war einfach so der erste Kontakt überhaupt zur sozialen Arbeit. Und ich habe gemerkt, dass mir das an sich Spaß macht. Und dass ich gerne mit Menschen arbeiten möchte und nicht mit mich zum Beispiel mit Geld beschäftigen möchte. Aber ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Beweggründe schlussendlich. Ja.
Und wie kamst du dann persönlich zu den Martin Bonhoeffer Häusern?
Gute Frage. Ich habe hier in Tübingen studiert und da war damals eine Studienauftrag über mobile Jugendarbeit und da entstand dann ein Kontakt mit der Einrichtung und irgendwann habe ich dann da angefangen, während dem Studium zu arbeiten. Eine soziale Gruppe hatte ich dort und habe jetzt aber zwischenzeitlich in Reutlingen gearbeitet für 5 Jahre. In der mobilen Jugendarbeit war ich dort und mit straffälligen Jugendlichen habe ich gearbeitet. Und jetzt bin ich im März diesen Jahres aber wieder zurückgekehrt zu den Martin Bonhoeffer Häusern. Ich habe auch damals schon gern hier gearbeitet und es hat sich einfach wieder so entwickelt.
Was sind deine Aufgaben dann dort?
Ich betreue, also ich bin eben, wie gesagt, im betreuten Jugendwohnen. Ich betreue junge Kerle, sage ich jetzt mal, die sind teilweise unter 18, teilweise über 18, die entweder allein leben oder in einer kleinen WG. Ich begleite im Endeffekt Alltagsbegleitung bei allem, was so anfällt. Das kann sein, dass es um so banale Themen geht wie Müll rausbringen. Kürzlich hat ein Jugendlicher festgestellt, der seinen Müll 3 Wochen lang in der Sonne hat stehen lassen, dass dann da Maden sind. Also was sicherlich sehr hilfreich war, weil ich glaube, jetzt passiert ihm das nicht mehr so schnell. Aber dann auch zu Ämtern gehen, zu Ärzten gehen, Begleitung und berufliche, schulische Entwicklung, gemeinsam kochen, Freizeitaktivitäten. Das ist ein ganz, ganz buntes Programm und das macht die Arbeit, finde ich, auch so spannend. Und das ist auch das, was so toll dran ist, was auch Spaß macht. So.
Wie sind dann die Arbeitszeiten?
Teils morgens so Teams oder wenn es mal in der Schule oder mit Ämtern ist und oft auch nachmittags und bis in den Abend rein. Genau, also auch sehr flexibel. Und das muss man mit den Jugendlichen auch zusammen gucken, wann die auch Zeit haben, je nachdem.
Und übernachtet man dann auch in den Häusern als Mitarbeiter?
Nee, also im betreuten Jugendwohnen eben nicht. Die wohnen alleine und da hat man auch in der Regel dann auch, wenn ich dann gehe um 9 oder 10, je nach Tag, dann ist dann auch die Arbeitszeit vorbei. Das ist in den Wohngruppen was ganz anderes.
Ne? Also da übernachten immer eine Person, ein Kollege in der Wohngruppe. quasi die Arbeit dort in den Wohngruppen ist organisiert im Schichtdienst. Also tagsüber ist jemand da, ein Kollege muss auch immer übernachten, und zwar 365 Tage, Wochenende, feiertags, die Wohngruppen haben eigentlich immer offen. Immer ein Kollege ist im Dienst.
Ja, mindestens.
Mindestens, ja. Sagt Daniel.
Ja, nachts ist es meistens so, dass immer ein Betreuer da ist, aber tagsüber ist es halt manchmal so, dass meistens drei Betreuer da sind oder zwei, weil zu dem Hauptamtlichen kommt dann noch entweder ein Praktikant oder eine Aushilfe, vielleicht im Einarbeiten oder eine FSJlerin oder FSJler.
Genau, da muss es auch dem geschuldet, dass manchmal jemand in der Gruppe bleiben muss und mit zwei anderen nach Tübingen fahren muss und irgendwie oder zur Arbeitsagentur oder irgendwie ein Elterngespräch hat. Entsprechend muss man dann auch differenzieren können. Ne?
Genau.
Wie sieht dann für euch beide so ein Tagesablauf aus?
Daniel, ja, also Tagesablauf bestehen morgens so in den Ferien so um 10.15 Uhr stehen wir auf. Essen dann, und dann hat man eigentlich Freizeit bis zum Abendessen. Und je nachdem ist es halt so, dass ein Jugendlicher immer kochen muss, pro Tag. Also heißt, von Montag bis Samstag kocht immer einer abwechselnd, weil wir ja 6 Jugendliche sind, geht das auch gut auf. Und sonntags kocht halt ein Betreuer. Wir räumen dann hinterher für den Betreuer auf, sonntags. Und da ist es halt so, dass die Essenszeiten um 18.30 Uhr sind. Und danach hat man nochmal Freizeit, bis man halt ins Bett gehen muss, und man kann auch noch rausgehen bis zur bestimmten Uhrzeit. Also bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich jetzt in den Ferien bis um 12:30 wach bleiben darf und bis 11:30 draußen bleiben darf. Ich bin ja jetzt 17 Jahre alt.
Und mich interessiert ja, was kochst du am liebsten, wenn du kochen musst?
Unterschiedlich. Ich frage meistens die anderen, was die haben möchten, weil mir ist eigentlich egal, was ich koche. Ich koche recht flexibel.
Aber der Alltag in der Wohngruppe ist ja eigentlich eher völlig normal eigentlich, ne? Also jeder geht seinen Dingen nach, während der Ferien ist ein bisschen dann natürlich anders, da wird auch ein bisschen mal gechillt oder sozusagen, manchmal macht man was zusammen, manchmal macht jeder erstmal was für sich, geht ins Freibad, nächste Woche macht ihr, glaube ich, Gruppenfreizeit, fahrt zusammen nach Italien, nach Pisa. Mhm. Aber während der Schul- oder der Werkzeit geht jeder in verschiedene Schulen, weiterführende Schulen, in Schulzentrum jetzt von näheren dann nach Gomeringen manchmal oder nach Mössing auch. Andere machen eine Ausbildung, so wie auch in einer normalen Family oder Wohnform. Das Besondere ist, ihr wohnt halt quasi als eine größere Wohngemeinschaft zusammen. Also 6 oder manchmal auch 7 Jugendliche verschiedenen Alters und mit verschiedenen Bedürfnissen müssen da irgendwie den Alltag miteinander auch hinbekommen.
Ja. Also wie schon gesagt, an Schultagen ist es halt so, dass man vormittags ganz normal zur Schule geht. Dann gibt es Mittagsessen um 13:30 Uhr. Wenn man halt Mittagsschule hat, kann man halt nicht kommen und nimmt sich halt ein Vespa mit für unterwegs, was zum Essen. Und kommt dann ist wieder Freizeit. Zwischendurch ist auch Lernzeit, also heißt eine bestimmte Zeit, wo man was für die Schule machen muss, von 14 bis 15 Uhr. Und ja, dann hat man Freizeit danach und kann dann zum Abendessen wieder kommen. Und dann, ja, ganz normaler Tagesablauf, wie in den Ferien. Halt nur, dass man früher ins Bett muss, als in den Ferien. Ist ja klar, wenn Schule ist, dann kann man auch nicht bis um 12:30 Uhr wach bleiben. Es geht schlecht. Da ist es so, dass ich bis um 11 Uhr wach bleiben darf und bis um 10 Uhr draußen bleiben darf.
Und du studierst jetzt, wie war dann der Umstieg von der Wohngruppe zum Studium?
Ja, es war eigentlich recht spannend, weil der Umstieg sehr schnell vonstatten gegangen ist, dass ich gesagt habe, ich studiere soziale Arbeit. Damit habe ich quasi mich rausbewegt als Jugendliche und habe gesagt, so, ich wechsle die Seite, ich werde jetzt Betreuer. Da gibt es Einrichtungen, die stehen dem ganz offen gegenüber und sagen, das ist eine große Chance, wenn Jugendliche selber also in einer Wohngruppe gelebt haben und haben da einfach nochmal andere Einblicke, können sich anders in die Jugendlichen hineinversetzen. Andere Einrichtungen sehen das irgendwie eher zwiespältig, sagen, da ist eine Vorbelastung da, aber also ich sehe es total positiv und ich mache meine Arbeit gerne.
Und wie kam es dazu, dass du dann die Seiten gewechselt hast?
Ich habe für mich entschieden, dass ich Jugendlichen zeigen will, es gibt einen Weg raus. Sie können sich ihre Zukunft selber gestalten und ich möchte sie da einfach begleiten und ihnen das beibringen, was ihnen noch fehlt, um flügge zu werden.
Okay, Freies Radio Wüstewelle 97,45 im Kabel am heutigen Freitag, den 19. September um 18 Uhr und 30 Minuten. Und was für Erfahrungen habt ihr denn gesammelt in den Gruppen?
Also mir hat das Umfeld der Wohngruppe unglaublich viel Sicherheit gegeben. Die Beziehungen zu den Jugendlichen einfach, mich da aufgehoben zu fühlen und zu wissen, die haben vielleicht ähnliche Erfahrungen. Auf jeden Fall können sie sich in mich hineinversetzen und lassen mich auch in Ruhe, wenn ich einfach sage, ich brauche jetzt eine Zeit für mich. Und von den Betreuern habe ich einfach ganz viel gelernt und manchmal fühlt man sich unverstanden und hat überhaupt keine Lust und will eigentlich nur raus. Und jetzt, wenn ich so zurückschaue, denke ich, was Besseres hätte mir gar nicht passieren können.
Wie sieht es dann bei dir aus, Daniel?
Also ich habe schon sehr viele Betreuerwechsel erlebt, so um die 30, und ich habe bestimmt schon 12 Jugendliche in der gesamten Zeit gehabt, in den 2 Jahren jetzt. Und ich weiß nicht, aber ich sehe das auch teilweise kritisch, weil es ist so ein gewisser Beziehungsbruch da immer. Also wenn man halt eine Beziehung zu jemandem aufgebaut hat, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Betreuer ist oder ein Jugendlicher, und der halt geht, ist es dann schwierig, den Kontakt zu halten, weil der meistens weiter wegzieht.
Und wo ziehen die dann hin?
Also es gab einen Fall im März, da ist ein Jugendlicher wieder zurück zu seinen Eltern gezogen. Aber zum Beispiel letztes Jahr ist eine Jugendliche auch ins selbstständige Wohnen gezogen, also heißt ins BJW.
Und wie kann man diese Wechsel verbessern, dass das nicht so häufig ist?
Ja, ist schwierig, weil natürlich diese Arbeit in der Wohngruppe, das ist eine Form von, es ist eine Arbeit erstmal. Und da gelten natürlich auch Arbeitszeitgesetze in Deutschland. Das ist auch gut, dass es die gibt. Und das bedeutet, dass man es eigentlich oft nicht anders machen kann, als im Schichtdienst zu arbeiten. Und natürlich macht jeder Mensch seine eigene Entwicklung. Und wenn ein Mitarbeiter sozusagen ein Kind bekommt und erstmal in Elternzeit geht, das heißt für die Jugendlichen in der Wohngruppe erstmal ein Abbruch oder eine Diskontinuität. Manchmal kommt er wieder, andere wechseln auch die Stelle. Uli war jetzt eine Zeit lang bei einem anderen Träger angestellt, jetzt kommt er wieder zu uns zurück. Es ist eine gewisse Normalität, wo ich denke, es wäre gut, wenn wir es verbessern könnten, aber mir fehlen einfach auch die Mittel. Ich habe hohen Respekt vor den Jugendlichen, die diese Kontinuität auch aushalten oder auch teilweise daran lernen, weil das ist schon eine Lebenserfahrung, die kann auch einerseits Schwierigkeiten machen, aber sie kann auch ziemlich stärken. Worauf wir achten wollen, dass diese Kontinuität möglichst auch bei kleinen Kindern da ist. Also für kleinere Kinder oder jüngere Kinder, denke ich, ist so das Zusammenleben in der Wohngruppe, das geht eigentlich nicht. Also die müssen entweder in eine Kinderdorffamilie, also wo wirklich eine Familie, Mitarbeiter mit ihren eigenen Kindern, mit eigenen Familie mit drin wohnen, oder in eine Pflegefamilie oder Erziehungsstelle gehen, wo diese Kontinuität gesichert ist. Bei Jugendlichen denke ich, manchmal ist es auch gut, dass da ein bisschen mehr Unruhe da ist, weil genau das hat ja vielleicht auch dazu geführt, dass sie aus der Familie raus mussten, weil da war es zu eng, da war vielleicht auch zu viel reglementiert, da war es vielleicht auch zu kontinuierlich.
Was gibt es dann für Berufsfelder in den Martin-Bonhoeffer-Häusern?
Ja, wir haben Kollegen im sozialpädagogischen Bereich, die Sozialpädagogik studiert haben, soziale Arbeit an der Fachhochschule, an der dualen Hochschule, an der Universität. Wir haben Jugendheimerzieher, die in den Wohngruppen arbeiten. Und wir haben natürlich auch im Bereich der Verwaltung Angestellte. Wir haben im Wirtschaftsbereich Hauswirtschaftskräfte, technischer Dienst, Hausmeister, ein Schreiner. Wir haben eine Kunsttherapeutin, die bei uns arbeitet und klasse Arbeit macht. Wir haben eine Therapeutin, die auch in Einzeltherapieangebote mit Kindern und Jugendlichen geht. Und. Also Schwerpunkt sind die pädagogischen Aufgabenfelder.
Und Kultur habt ihr auch mit dem Theaterprojekt, wo ihr im Vorgespräch angesprochen habt. Ja, was war das für ein Projekt?
Ja, wir waren fast 2 Jahre lang in der Theaterwerkstatt, angeboten halt von intern, von einem Mitarbeiter, dem Martin Bonhoeffer Häuser. Und hat uns sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ein Stück vorgeführt, das heißt Ich will fliegen.
Ihr habt es nicht nur vorgeführt, ihr habt es selber geschrieben und entwickelt das Stück.
Ja.
Das finde ich das Starke daran.
Ja, genau. Und das haben wir dann in der Filderhalle in Stuttgart vorgeführt und dann halt nochmal zur Premiere bei der Premiere, also quasi nicht Premiere, sondern
Jubiläum
von des Debatten Martin Bonhoeffer Häusern zum 40. Und ja, mir hat Spaß gemacht.
Mir hat es auch Spaß gemacht. Und ich habe da beim Theater auch ganz viel gelernt. Also wir machen auch Impro-Theater. Und ich finde, für die Jugendhilfe ist das Improvisieren ein ganz, ganz wichtiges Konzept, was auch viel Sicherheit bietet, einfach auf jede Situation, die auf einen zukommt, was Passendes zu finden und das Beste draus zu machen. Also mir hat das viel gegeben und das Stück fand ich auch ganz schön, weil wir haben das selber geschrieben mit den Träumen von uns oder von Jugendlichen allgemein und es bietet Platz zum Träumen und ist aber auch, spricht einen Zuschauer an, es ist einfach alles drin.
Also das Stück ist total stark, würde ich sagen. Also ich habe das jetzt ein paar Mal gesehen, auch in der Werksprobe zwischendrin und es hat sich auch entwickelt über die Jahre und ihr habt euch auch entwickelt, finde ich, mit dem Stück und klasse finde ich einfach, ihr bringt da sehr plastisch eure Lebensrealität auch zur Sprache, in einer natürlich künstlerischen Form und hochprofessionell, finde ich auch. Und das finde ich auch total klasse und auch wichtig für unsere Arbeit in den verschiedenen Wohnprojekten oder auch in den anderen Angeboten unserer Arbeit. Man kann Pädagogik nicht nur mit Reden machen oder mit begleiten, sondern man braucht auch irgendeine Form, wo man anders sich begegnen kann, sich anders erleben kann, anders in Kontakt kommt, was miteinander macht, experimentiert, ausprobiert. Ich glaube, da lernt man unglaublich viel. Und also, das war die tolle Erfahrung bei der Theaterwerkstatt. Ja. Wir hatten auch das Glück, dass wir da einfach zwei tolle Kollegen in der Einrichtung haben, die auch aus der Theaterarbeit kommen und das super gemacht haben. Und wir haben eine prima Kooperation gehabt, auch mit dem Theater der Wilden Bühne in Stuttgart, die uns da unterstützt haben oder euch unterstützt haben.
Das also war echt klasse. Das finde ich auch ein super wichtiges Ziel von der Arbeit, also bei den jungen Menschen auch eine Neugierde aufs Leben zu wecken. Theater ist eine Form, auch eine tolle Form. Das ist auch toll, dass ihr euch darauf eingelassen habt. Das macht auch nicht jeder Jugendliche natürlich. Aber überhaupt ist das Leben, denke ich, bietet so eine große Vielfalt für jeden. Natürlich für jeden auch andere Möglichkeiten. Aber ich war zum Beispiel jetzt vergangene Woche mit zwei Jugendlichen, konnte ich überreden, dass wir auf der Schwäbischen Alb ganz wieder wandern gehen, aber mit Übernachtung draußen. Und im Endeffekt waren es zwei total tolle Tage. Wir waren am Ende platt, aber auch habe auch richtig strahlende Gesichter gesehen. Und ich denke, das ist schon immer wieder auch ein Anreiz der Arbeit, da auch wieder versuchen, was zu öffnen in den Jugendlichen, auch wieder was ganz anderes zu zeigen, was vielleicht auch erstmal fremd ist, aber ja, wo man dann vielleicht doch auch schauen kann, wo man sich drin ausprobieren kann und für sich auch was herausfinden kann, wer bin ich und was macht mir Spaß oder auch was macht mir keinen Spaß. Ja.
Was sind das denn für Träume gewesen in dem Theaterstück?
Es waren Albträume, es waren normale Träume, Liebesträume, also ganz kunterbunt durchgemischt.
Ja. Ja, letztendlich hat das Stück versucht, die Facetten vom Leben zu zeigen. Schöne Seiten, schwierige Seiten, wo stehe ich dazwischen, was möchte ich erreichen?
Ja, und es halt in einem Schulalltag beschrieben.
Wird es dann nochmal aufgeführt?
Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht.
Also wir sind dabei. Wir hatten ja vor der Sommerpause unseren Abschluss, ne? Gemeinsam nochmal zum Essen gegangen. Und der Start soll jetzt wieder im September, Oktober sein. Mal gucken, ob wer wieder Lust hat, auch mitzumachen oder weiterzumachen. Vielleicht gibt es eine neue Gruppe, was ich auch schön finde, wenn nochmal andere dazukommen, andere Themen reinkommen. Das fand ich eigentlich das Schöne auch an eurer Arbeit. Es war nicht vorgefertigt und vorgegeben, was soll am Ende rauskommen, sondern es hat sich entwickelt mit den Jahren und auch mit den Leuten, die mitgemacht haben.
Die Wüstwelle auf 101,15 im Stadtnetz Rottenburg. Ihr hört die Lokalrunde wie alle vier Wochen zu dieser Uhrzeit. Und zwar sind heute die Martin Bonhoeffer Häuser bei mir zu Gast hier im Studio. Und es gibt auch immer mehr Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen ohne Eltern, das heißt Kinder, Jugendliche unter 18 Jahren. Wie ist es mit denen? Kommen die dann auch bei euch unter?
Also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, UMF, hat sich da mittlerweile im Fachkreisen jedenfalls durchgesetzt als Begriff. Da kommen nach Deutschland, ist natürlich, es gibt ja Schätzungen, weil ja, sie kommen eben oft illegal, reisen sie ein und bis zu 5.000 ist eine Schätzung, aber die ist vielleicht auch eher niedrig angesetzt. Und da gibt es jetzt eben auch zunehmend im Landkreis Tübingen einige, die hier aufschlagen, sage ich mal, und dann in den Wohngruppen erstmal ankommen. Ich weiß nicht, wie viele sind jetzt hier in den letzten Jahren durchgelaufen in der Einrichtung?
Ich glaube so insgesamt 10 oder 11 Jugendliche.
Und die haben natürlich dann wiederum ganz eigene Themen, natürlich oft auch schlimme Erlebnisse, die sie erlebt haben, auch von der Flucht her oft sehr, sehr dramatisch, Traumata. Und eben hier vor Ort oft auch keine familiären Bezugspersonen. Und für die ist natürlich nochmal viel schwieriger, erstmal hier in der fremden Kultur anzukommen, Sprache zu lernen. Sie sind aber oft auch extrem motiviert. Also ich betreue einen jungen Mann, der hat jetzt in 2 Jahren einen Hauptschulabschluss gemacht. Und das ist keine Seltenheit. Aber gerade auch, wenn es dann darum geht, dass sie aus den Wohngruppen rauswachsen, in betreuten Jugendwohnen sind und danach, da ist natürlich es ist nochmal schwieriger ins Leben hier reinzufinden. Flüchtlingsstatus ist ja oft auch noch lange Zeit ungeklärt. Also das ist jetzt ein relativ neues Thema.
Es gibt auch immer mehr Gewalt in Familien. Wie sieht es dann aus mit den Kindern? Ist es dann schwer für sie und wie sieht es dann aus?
Du meinst jetzt für die unbegleitete minderjährigen Flüchtlinge oder?
Nee. Allgemein.
Allgemein.
Wird ja immer mehr in den Medien thematisiert.
Ja, also mir fällt halt auf in der Arbeit sehr, sehr, sehr stark oder auch privat, dass halt immer sehr stark berichtet wird über jugendliche Gewalt, Gewalttäter. Da gibt es ja auch immer wieder sehr gravierende Gewaltdelikte. Aber es wird eigentlich ganz, ganz wenig nur berichtet über die Gewalt, die die Jugendlichen in ihren Familien, Herkunftsfamilien erfahren oder erfahren haben. Und dass das also oft einfach auch Alltag ist, häusliche Gewalt. Und das ist ich erlebe es auch immer wieder als ein Tabu, wo man, das ist natürlich auch ein unheimliches Dunkelfeld, da weiß niemand genaue Zahlen. Aber ich denke immer wieder, da könnte viel mehr darüber berichtet werden, weil es natürlich massive Verletzungen, die sie da seelisch und auch körperlich erleiden. Und da würde ich gern irgendwie was. Das wurmt mich manchmal richtig, wo ich denke, da müsste viel mehr passieren, auch viel mehr Prävention geschehen, schlussendlich für die Eltern, die ja dann oft auch überfordert sind. Und
ja. Ich denke, da ist in den letzten vielen Jahren auch viel gemacht worden im Bereich der Prävention, also Beratungsangebote vor Ort an Schulen, an Kindertageseinrichtungen. Aber die Erfahrung der letzten Jahre zeigt, es reicht wohl auch nicht. Ich hatte vorher kurz gesagt, wir haben viel mehr Anfragen für die Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen in unseren Wohngruppen oder in Pflegefamilien, als dass wir Plätze haben. Also wir könnten eigentlich 3-mal so viele Kinder aufnehmen. Das zeigt ja auch, dass der Handlungsbedarf relativ groß ist. Oder auch, dass die Belastungen in Familien groß sind, vielleicht auch die Not in Familien, wo ja dann erst quasi als Folgeeffekt oft dann Gewalt rauskommt oder Vernachlässigung oder auch Missbrauch.
Wie wird dann ausgewählt, welche Kinder jetzt in die Wohngruppen einziehen dürfen und welche nicht?
Na, erstens wird natürlich ganz stark ausgewählt, wie gelingt gerade sozusagen in der Gruppe das Zusammenleben und wer passt da auch gut dazu. Es muss ein Stück weit ja auch kompatibel sein. Und da wird von den Kollegen, die dafür zuständig sind, für die Belegung auch der Wohngruppen, wird genau überlegt, was können wir gerade aushalten, welche Veränderung ist gerade gut verkraftbar in der Wohngruppe, gab es jetzt gerade wieder viele Wechsel oder manchmal wird auch ganz gezielt angefragt, wir suchen einen Platz für ein Mädchen, eher in einer Wohngruppe, wo nur Mädchen zusammenleben, weil sie einfach schwierige Erfahrungen mit Jungs gemacht hat oder vergewaltigt wurde oder ähnliche Themen auch im Vordergrund standen. Das muss immer geguckt werden. Das Alter ist entsprechend zu beachten. Passt es gerade in der Dynamik der Gruppe, wenn da lauter 17-Jährige wohnen, einen 13-Jährigen aufzunehmen? Das ist immer ein ganz, ganz wichtiges Entscheidungsring, was da stattfinden muss.
Was ist dann, wenn Kinder abgelehnt werden? Wo kommen die dann hin?
Es gibt viele andere Einrichtungen, so wie die Martin-Bonhoeffer-Häuser, teilweise im Landkreis Tübingen, teilweise aber auch in angrenzenden Landkreisen oder Baden-Württemberg. Und es ist dann Aufgabe auch der Jugendämter, nach einem entsprechenden Platz zu suchen.
Okay, wir sind am Ende der heutigen Lokalrunde angelangt. Vielen Dank an die Martin-Bonhoeffer-Häuser für ihren heutigen Studiobesuch. Verbinden könnt ihr euch mit der Lokalrunde auch auf Facebook, im Suchfeld einfach eingeben, Wüstewelle Lokalrunde. Die nächste Ausgabe der Lokalrunde gibt es dann am Freitag, den 17. Oktober von 18 Uhr bis 19 Uhr. Dort wird es ein Podium anlässlich der Tübinger Bürgermeisterwahl am 19. Oktober geben. Bis dorthin euch eine schöne Zeit und man hört sich bald wieder. Dann sage ich mal ciao, ciao.
Vermieter, gebt euch einen Ruck, wir brauchen Wohnraum für unsere tollen Jugendlichen.